Ich habe Sport und Musik in Wien moderiert. Da bin ich am Wochenende runtergefahren und habe die 3 Stunden moderiert. Die haben über 3 Millionen Hörer gehabt. Das war ein Hit. Und damals hat es noch nicht gegeben. Jetzt gibt es ja Musikprogrammieren, kannst du nichts mehr ändern. Und damals habe ich, wenn ich eine Freundin gehabt habe und die ist gestanden auf die, dann habe ich immer so verschlüsselt Botschaften, das hast du alles machen können. Und auch die Titel gespielt. Und damals, und da habe ich einen gehabt, der ist, und ich bin auch gestanden auf Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers. Mhm. Und dann hat es schon Beschwerden gegeben. Immer wenn ich Sendung mache, fängt der mit der Platte an.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Bevor es richtig losgeht, dürfen wir heute auch, weil es irgendwie ja die Schwester oder der kleine Bruder oder der große Bruder ist, auf den Ö3 Podcast Award hinweisen. Wir freuen uns, wenn ihr für uns abstimmt und ein Hackerl macht. Das passt ganz gut zu unserem heutigen Gast, weil Ö3 gehört ja, wie viele wissen, zum ORF.
Ja, und heute sitzt eine Legende bei uns und man muss ja sagen, ein Vorbild und in gewisser Weise Mentor von uns. Und ich freue mich riesig über die Dinge, die er uns heute zu erzählen weiß. 19 Jahre lang war er Programmchef und Sportchef beim ORF Oberösterreich.
Hat moderiert, war aber auch im Hintergrund viel unterwegs, hat den Radio Oberösterreich auch gemanagt und der ist der größte Radiosender Oberösterreichs. Wir haben geschaut, mit über 460.000 Hörerinnen und Hörern pro Tag ist das ja für Oberösterreich wirklich schon viel. Schön, dass du da bist bei uns in Linz, Reinhard Waltenberger.
Dankeschön, mich freut's, dass ich bei euch sein darf.
Voll super, gut, dass du Zeit nimmst. Reinhard, erzähl uns das mal, wie ist das losgegangen bei dir vor knapp, ja, vom Ausschau nach knapp 25 Jahren,
nein,
wie du angefangen
nein,
hast?
Nein, Gott, nein. Gott, danke für die Blumen.
Du hast studiert an der JKU, du hast was genau studiert?
Schau, ich habe die Matura gemacht an der Handelsakademie in Linz, Mozartkreuzung, und ich wollte aber immer Journalist werden. Aber ich habe mir gedacht...
Aber wieso, wo ist das hergekommen? Hast du...
Das hat mich fasziniert. Reporter hat mich fasziniert. Reporter. Mhm. Reporter hat mich fasziniert. Zeitungen gelesen, gehört im Radio, Fernsehen, natürlich auch, aber voll im Radio. Und in dem Fall waren Sportreportagen, denn die schwerste Reportage ist eine Sportreportage. Ja. Du musst immer was erzählen, du musst Bilder im Kopf erzeugen und du kannst ja nicht korrigieren. Und wenn du dich korrigierst, dann musst du das mit dem Mundwerk machen. Und auch das ist spannend, wie das dann jemand macht. Und ich bin schon während der Schulzeit, habe ich oft schulgeschwänzt. Und bin so ab der dritten Ansage, bin ich immer, und damals war, wo jetzt der Thalia drinnen ist, auf der Mozartkreuzung, war früher das Linzer Volksblatt.
Mhm. Und war so gedacht, prominent.
Ja, da war ich, und ich bin zum Volksblatt gegangen und hab dort Berichte geschrieben. Das hat mich einfach interessiert. Und ich wollte aber immer, Reporter werden, Radioreporter werden. Und da hat es einen Wettbewerb gegeben vom ORF, also einen Nachwuchswettbewerb, den es ja da gibt. Und damals war das Landesstudio noch am Linzer Hauptplatz. Und ich bin einmal reingegangen und dann habe ich einen Schreien gehört, recht laut. Und dann habe ich Angst gekriegt und bin wieder gegangen. Also ich war zu schüchtern. Ich war gedacht, oh Gott, was ist denn das? Und dann war im ÖMDC, in der ÖMDC-Zentrale, in der Wank-Mühlhoff-Straße, war dieser Wettbewerb, ich weiß nicht, warum es im ÖMDC war. Und da bin ich bis ins Finale gekommen. Und ich habe sogar...
Ein Redewettbewerb oder was war das?
Alles, ein Wissenswettbewerb, ein Redewettbewerb, dann wie ist die Stimme und so weiter. Und da hat es auch Fragen gegeben, Sportfragen, und ich habe eine Frage ausbessert. Und dann ist der Ingenieur Hermann Nussbaum, es war auch eine Reporterlegende...
Weißt du die Frage noch?
Es war, glaube ich, das Länderspiel Ungarn-Österreich, und damals hat der Helle Kögelberger gespielt, als Linz, als 18-jähriger Linzer, und da haben sie aber einen anderen Namen drinnen gehabt und ich habe gesagt, das stimmt nicht. Und der war ganz verwirrt, das war scheinbar kein Sportler, und dann ist der Nussbaumer gekommen und hat gesagt, ja Mann, komm her, schau mal nach, stimmt das? Sagt er, ja, das redet. Puh, wie heißt denn du? und dann war ich im Finale und dann hat der Chefsprecher vom ORF, der Emil Kolbach oder Kassen, eine Legende auch, sagt, wie alt bist denn du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, weiß nicht, 17 war ich oder was. Gehst du in der Schule? Sag ich, ja, Hans sagte mir, hast du schon Matura? Nein, habe ich gesagt, die habe ich nicht. Wann hast du das? In einem Jahr, sagt er, dann kommst du nach der Matura wieder, weil ich will, dass du die Matura machst. Cool. Und dann nachher bin ich irgendwann einmal nach dem Bundesheer zum ORF gekommen Und nachdem meine Schulkollegen, unter anderem auch der Trauner Rudi, studiert haben, BWL, bin ich auch rübergegangen. Und ich weiß noch, da war ein legendärer Uniprofessor Schambeck, und ich war bei zwei Vorlesungen und habe mir gedacht, warum vertue ich da die Zeit? Da kann ich ja verdienen und vor allem kann ich was machen.
Was war das für ein Kurs?
BWL irgendwas, aber es war, er hat es auch nicht interessant gebraucht. Also trocken. Und ich habe ja wirklich, ich habe ja keinen Titel gebraucht. Du brauchst ja kein Studium. Matura hast du damals gebraucht, nicht? Heute brauchst du es nicht einmal. Und ich bin so reingekommen, nicht? Und dann habe ich aber schon Berichte auch geschrieben. Und dann sind die Nachrichten und auch die Krone auf mich aufmerksam geworden. Und ich bin aber zur Krone gegangen, weil die Krone hat damals Redaktionsschluss gehabt in Linz um 16 Uhr damals. Und dann habe ich umgehen können ins Landesstudio, Sendungen machen.
Okay.
Also ich habe praktisch über gut verdient. Ne? Ja, aber ich war sehr fleißig.
Und aber da warst du eigentlich schon so ein junger Bursch, wo du schon so klares Ziel vor Augen gehabt hast,
dass
das will ich machen.
Immer, ja.
Und hast das eigentlich in jungen Jahren schon quasi erreicht. Also was andere,
eigentlich schon,
der Sepp vorher hat mit 55 angefangen, du hast mit 18 gewusst.
Ich habe aber mit dem Sepp noch Sendungen gemacht, du wirst es nicht glauben. Und zwar war ich dann auch alles weggeworfen und da hat es gegeben eine Österreich-Rallye. Damals war Fernsehen nicht so dominant noch, sondern Radio. Und da sind sie von einer Landeshauptstadt zur anderen, ist quasi ein Auto, da hast du Autogeräusch gehört. Das ist gefahren von Salzburg, sagen wir, nach Linz. Und dort war der Manfred Beierhuber und ich war Reporter, der Manfred Beierhuber war Moderator und ich war der Reporter. Und da war in Salzburg ein gewisser Sepp Forcher, von da habe ich ihn Sepp schon kennt.
Cool.
Das war Mitte der 70er Jahre.
Wahnsinn.
Also, und der Sepp war immer lieber Kerl, aber da war noch lang nichts von Fernsehen.
Und wie hat sich das entwickelt, weil du sagst, damals war Radio das Medium, Vergleich jetzt hat damals jeder quasi Radio gehört die ganze Zeit.
Da haben viele Radio gehört, ja. Radio gehört.
Und Fernsehen war noch gar nicht so.
Was Radio ist ja auch spannend. Wenn es Stimmen gibt, die du gern hörst, also da, ich knie manchmal vor manche Stimmen, wenn die so gut sind, wenn mich die fesseln.
Thomas Kammerer ist mein Lieblingsstimme.
Ja, nein, glauben wir's, ja. Die haben, bei der ORF schaut schon, dass er gute Stimmen hat, nicht?
Ja.
Bei manchen Sendern sind oft, ja, aber auch da sind Talente, das möchte ich nicht. Also nein, ich mag das nicht schlecht machen.
Was macht eine gute Stimme aus für dich im Radio? Möglichst tief? Oder was macht eine gute Stimme aus?
Eine gute Stimme ist dann, wenn du den sofort oder die sofort an der Stimme erkennst, dann ist es eine gute Stimme. Wenn ich sofort weiß, ist die Claudia Stöckl. Bei der Claudia weiß es, oder? Die braucht eigentlich nicht den Dings einspielen mit Claudia Stöckl. Die kenne ich.
Ja.
Ich kenne den Robert, den Gratke, oder?
Den Andi Knoll,
und den Andi das sowieso, weißt genau das ist. Oder früher der Harry Reithofer. Die kennst.
Adi Niederkorn ist auch so ein bekanntes Stimme.
Ja, ja, klar.
Weil wir bei
Sportreporter
gemacht sind.
Ja, ich habe Ö3 Sport und Musik auch dann einmal gemacht. Da war der Adi nur ein junger Reporter.
Du hast jetzt erst gesagt, dass man, wenn man im Radio was Falsches sagt, dann muss man natürlich mit dem Mundwerk das wieder ausbessern. Kannst du an eine Situation erinnern, wo es irgendwie...
Habt ihr den Edi Finger noch gekannt?
Ja, sicher. Ja. Wir haben sogar mal moderiert mit ihm auf Summer Splash.
Ah, Moment, ich hab's mit Sohn, gell,
mit
Sohn,
Edi. Mit dem Jungen.
Edi habe ich auch gekannt, leider Gottes verstorben.
Ja.
Ich habe aber den Vater auch noch gekannt.
Ah, okay,
der Vater war der legendäre Torter.
Ivernarisch.
Ja, Ivernarisch.
Und der Junge war auch legendär.
Nein, natürlich.
Also,
ja, klar.
Die waren beide legendär.
Beide, aber der alte Finger war ein Gigant. Ein Gigant. Und da hab Sport und Musik hat's gegeben. Damals war Sport und Musik eine Sendung, die 3 Stunden dauert hat. Und da ist man so wie, in Bayern gibt's die noch, ist man live eingestiegen aus den einzelnen Plätzen in Wien, in Salzburg und unter anderem in Linz, auch in Linz, waren ja andere auch. Und ich hab irgendwas geschildert und der alte Finger, der hat mich mengt, der Edi. Der hat mich wirklich mengt, gesagt, da. Kollege Waldenberg, ich mache so ungern. Es war alles live auf Sendung, 3 Millionen Hörer. Aber das war falsch, was du gesagt hast. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Gott sei Dank war Fernsehen nicht dabei, weil ich bin rot geworden, aber ich habe nichts sagen können, als wie, ja, das stimmt. Aber es macht auch nichts. Im Gegenteil, wenn du etwas zugibst, leidet der Hörerin oder der Hörer mit dir mit und du begibst dich auf dieselbe Stufe. Also, schau her. Kann ja auch passieren.
Ja.
Ist es so.
Von den vielen Sportmomenten, die du erlebt hast, was war denn so einer der beeindruckendsten für dich?
Beeindruckend? Ja, ich bin sehr gut, nur immer mit dem Paul Breitner. Ich weiß nicht, ob du den Paul kennst. Das war der legendäre Fußballweltmeister, Bayern München Kapitän in den 70er, 80er Jahren. Und der Paul Breitner war das Nonplusultra im deutschen Sport und in Europa. Und der hat aufgehört und ich habe gesagt, Paul, ich möchte am Faschingsdienstag was machen, dass du sagst, ich sage Ihnen jetzt, warum ich aufhöre, ich gehe zum LASK. und der Paul hat mitgespielt.
Geil.
Und das war, die Bild-Zeitung hat geschrieben, Gazzetto dello Sport in Italien, alle und so weiter, weil ich habe es erst am Ende der Sendung aufgelöst. Und zwar war das in Ö3. Das war in Ö3. Ich sage ja, das
Wahnsinn.
Ö3 war damals ja noch Monopol. Also entweder du hast Ö3 gehört oder Radio Oberösterreich in Oberösterreich. Mhm. Das war so nicht. Also das war schon enorm. Und das Zweite war, war Brüssel am 29. Mai 1985. Da war das Endspiel Juventus Turin gegen Liverpool in Brüssel, im Brüsseler Heißelstadion. Und am Vortag hat es schon gegeben, da waren die Hooligans. Das war die Zeit der vielen Exzesse der Hooligans.
Der schwarze Block.
Ach, Wahnsinn. Und ich war damals mit Manfred Beirber und Robert Seger dort. Und ich habe gesagt, Leon, ob es da nicht morgen was gibt beim Endspiel. Weil es ist so zugegangen.
Hast du schon gespürt?
Ich habe was gedacht. Und ich war damals für Ö3 und für die Krone in Brüssel. Und ich rufe bei der Krone in Wien unten an und sage, Leon, ich fahre bald ins Stadion, weil ich weiß nicht, ob sie da heute nicht was tut. Nicht? Hm. Und da eine gesagt, der Waldi, komm, halt dich ein bisschen zurück, muss ja nicht so sein. Da sage ich, ist nur ein Gefühl. Und dann war ich dort und da hat es schon Tumulte gegeben. Und zwar haben sie geschaut, dass der Block der italienischen Anhänger und der Block der Engländer, Liverpool, Juventus, der eine hinter dem da, der andere hinter dem da und dazwischen waren ja, also die konnten nie zusammenkommen. Mhm. Was sie vergessen haben, dass in Brüssel, also in Belgien, viele Gastarbeiter gegeben hat aus Italien. Und die Gastarbeiter haben sie die Karten über belgische Verwandte oder Freund und so weiter engagiert. Und damit waren viele neben den Engländern. Und ich habe gesehen, wie es begonnen hat mit einem Steinwurf und mit einem Ziegelstein.
Wow.
Und das ist so arg geworden. Und damals hat es noch die Zäune gegeben, die Drahtzäune mit Stacheldraht. Und da sind Leute so zerdruckt worden, ich habe die Leichen liegen gesehen.
Also da war Panik und...
Panik, 39 Tote.
Boah.
Das war
bevor das Spiel angefangen hat?
Das war während des Spiels.
Während des Spiels.
Wahnsinn.
Und dann haben sie lange überlegt und dann hat die UEFA gesagt, weil der Europäische Verband ist da zuständig, spielt es weiter, sonst gibt es noch mehr Tumulte. Aber das Spiel war eigentlich nebensächlich.
Wahnsinn.
Es hat der Platini einen Elfer geschossen, Juventus hat gewonnen, aber es hat keinen interessiert. Es hat wirklich keinen Interesse.
Also das war die Entscheidung und ich meine, das muss für die Spieler
ja. Es war eine Champions League, nicht? Ja. Damals hat es geheißen, Europa Cup, der Meister. Und das war arg und die Telefonleitungen sind zusammengebrochen, aber ich habe den ersten Bericht noch durchgebracht, weil damals bist du ja noch telefonieren gegangen.
Ja, sehr klar.
Weißt, da hat es kein Handy gegeben.
Mhm. Ja. Und kein Internet, gar nichts.
Kein Internet, gar Fax nichts. Krieg. Gar nichts. Also das war, und ich war draußen, die berittene Polizei ist herumgeritten und hat mit Schlagstöcken auf die Leute, die randaliert haben, reingehauen. Und ich habe früher einen Schnauzer gehabt.
Und mittlerweile einen sehr schönen Zweitagespart.
Ja, genau.
Sehr cool.
Ja, freilich, deckungsgleich.
Ja. Hast du ausgeschaut wie Italiener, oder?
Genau.
Ein dunkler, rassiger Typ.
Ich hätte auch bald eine umgekriegt, weil sie auch geglaubt haben, weil ich draußen herumgegangen bin, aber ich habe es für die Reportage gebraucht. Ne? Also das war arg.
Wahnsinn.
Das war wirklich arg.
Und du hast das jetzt dann sehr viel fürs Radio gemacht. Radio merkt man, das ist deine Liebe, da brennst dafür, gell? Aber nichtsdestotrotz hast du dann den Sprung ins Fernsehen auch geschafft. Wie ist das dann gekommen, dass du sagst...
Ja, ich wollte immer Fernsehen machen, nur ich sage es ganz ehrlich, und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ich liebe die Wien, aber wir waren die Gescherden, die Provinzler.
Mhm.
Ja, was will ein Gescherder machen? Ein Provinzler, der kann ja das gar nicht. Ne?
Mhm.
Und ich habe lang bin ich nicht durchgekommen. Also der damalige, leider schon verstorbene Intendant Leobes hat gesagt, na, gehst zum Böttger runter, der war damals stellvertretender Unterhaltungschef, der ist mir eh noch angefallen, schuldig, und dem stößt unser Konzept vor. Das war Bitte Lächeln. Und ich habe dem das vorgestellt, so wie ich es ja immer gemacht habe. Und ich habe gemerkt, den interessiert das gar nicht.
Mhm. Weil er gewusst hat, da kommst du aus Oberösterreich.
Und dann hat er gesagt, ich weiß noch genau, wissen Sie, ich krieg so viele Konzepte, aber die landen gleich in der Ablage. Da hat er ein Papierkorb
hinzu. In der Rundablage.
Mhm. Und ich bin dann gegangen, habe mich bedankt und habe dann gemerkt, wie außer kommt aus dem Zimmer zu einer Sekretärin. Und bin dann gegangen. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ich muss dazu sagen, ich war oft aufmüpfiger, wenn ich was wollte, bin ich.
Mhm.
Und bin zurückgegangen, habe gesehen, wie es duschlampt, die hat es gerissen, weil ich nicht zurückgegangen bin. Und ich habe gesagt, Herr Böttger und meine Damen, erstens einmal bedanke ich mich noch einmal für den Termin, nur merken Sie mir jetzt eins, das bitte lächeln, ziehe ich sicher durch bei euch im Fernsehen. Nur, dass Sie es wissen. Schönen Tag. Ich schwöre, dass die waren, der, und dann bin ich, da hat's, über ihm hat's gegeben, den Ernst Wolfram Marbo.
Mhm.
Marbo war der Programm.
Der hat ja auch über den hat ja auch der Sepp Pfarrer oft
der Marbo philosophiert. War eine Macht.
War eine Legende, ja.
Ja, ich muss aufpassen mit dem Wort Legende, aber war
Macht, ja.
Eine Macht.
Ja.
Und der war auch so ein Typ wie ich, der war, und ich habe mir gedacht, und ich hab eine Sendung moderiert, Radio. Damals war es aber auch noch leichter, dass man eine Sendung kurz abgeben kann, weil es noch nicht so wie dann bei mir und der Programmchef, weil das dann ein Vollprogramm war, dann hast du nicht mehr so weg können, weil da hat wer da sein müssen, bla bla bla. Und ich habe zur Sekretärin gesagt, sage ich, du, Binne, gib mir ein paar Bankkarten und schau, dass die Sendung Mittag wie ein anderer macht, ich fahre nach Wien. Bin nach Wien habe ich gefahren. Am Königlberg und sagt dann den Portier dort, sage ich sie, wo ist denn der Programmdirektor Ernst Wolfram Marbo, in welchem Stock ist denn der? Sagt er, wieso? Haben Sie einen Termin? Ja. Im vierten Stock. Ich bin aufgekommen im Lift im vierten Stock.
Wahnsinn.
Und gehe dann klopft dann an, Marbo ist gestanden und Sekretärin war, weiß ich jetzt nicht mehr, wie die geheißen hat. Das war eine alte Dame, die hat mich nachher geliebt, aber die war sowas von, das hat's ausgeschaut und man möge es mir verzeihen, früher hast du gesagt, ein Drachen, ein Vorzimmertrachen. Und
Vorzimmertrachen?
Ja, und ich habe gesagt zu Waldenberger, ja bitte, was wollen Sie mit dem Programm? Intendanten Marbo möchte sprechen. Haben Sie einen Termin? Nein. Ja, dann müssen Sie einen Termin suchen. Ja, sage ich, können Sie mir einen geben, bitte? Nein, das geht nicht. Sage ich, und wann, wie, ist er nicht da? Ja, freilich ist er da. Ja, sag ich, könnten Sie nicht kurz fahren? Nein, das geht nicht, weil der fliegt nach Rom. Der muss dienstlich nach Rom fliegen. Aha. Gibt es da noch zwei Ausgänge oder nur einen? Ja, wieso wollen Sie das wissen? Sag ich nicht, weil dann muss ich ja jetzt rausgehen, da, nicht, wenn er nach Rom fliegt. Und bin draußen sitzen
können. Wahnsinn.
Das ist wirklich, ich lüge euch nicht an.
Das ist die klassische Story, oder?
Ja, ja. Ja.
Vor dir sitzen.
Und dann kommt die raus einmal und sagt, jetzt sitzt er noch immer da. Sag ich, ja, Sie haben ja gesagt, er fliegt nach Rom. Ich möchte nur Grüß Gott sagen. Und irgendwann einmal, Harry, schwöre ich muss mir den Wahnsinnigen anschauen. Kommt außer, wirklich. Kommt außer und sagt, bist du das aus Oberösterreich? Komm her, Bub. Und umarmt mich.
Na, Wahnsinn.
Ich schwöre, der hat mich nicht kennt. Der hat mich auch vom Namen nicht kennt. Aber dem hat das imponiert.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wie ist denn das so, wenn man eine Idee hat, kommt man da bei euch durch? Ja, immer. Ich bin froh, wenn man Ideen kriegen aus den Bundesländern. Und sage ich, ja, ich war bei Herrn Böttger.
Ja.
Ja, und? Ja. Ich schwöre, dass das in Soft gegangen. Auf jeden Fall hat er sich alles erzählen lassen und sagt, gute Geschichte, du hörst von mir.
Wahnsinn.
Das war jetzt gerade.
Nachdem er aber, ich glaube, den Kollegen ein bisschen beilt hat, habe ich mir gedacht, am nächsten Tag habe ich angerufen, sage ich, mir geht's nicht gut, ich bin nicht gekommen, weil ich habe gewusst, ich kriege eine vom Leopold wieder. Übernächsten Tag bin ich eine, die Heide Leitner, die Mutter von Tarek Leitner, die war Chefsekretärin der Generalintendanz, sagt, du sollst zum Chef kommen. Naja. Grüß dich. Komm, setz dich nieder. Weißt du selber, warum ich dich hole? Nein, freilich weißt du das. wenn Wien? Ja. Sag einmal, geht's da noch gut? Ja, sag ich, was weißt du hast ja gesagt, der Böttger macht das und ich hab mir gedacht, gehen wir weiter. Und daraufhin Geil. Hat der Leo gesagt, gratuliere mich, Hans.
Wahnsinn, wirklich, Ladies and Gentlemen, das war jetzt das Tutorial, wie man eine Fernsehsendung kriegt. Wahnsinn.
Nein, das muss nicht so sein.
Ja, aber
zumindest muss man alles probieren.
Bravo.
Aber man muss alles kurz probieren. Zusammengefasst, Hartnäckigkeit. Du bist ja, einfach
ja,
richtig.
Ich habe einen Chef gehabt, das muss ich auch sagen, der mich gelassen hat. Mhm. Der Lehr wollte sich da, ich habe jedes Mal angerufen, wenn er Geburtstag gehabt hat, Weihnachten, und ich habe immer gesagt, danke, gell? Danke für das, dass du mich unterstützt hast.
Ja.
Er war ein Ermöglicher.
Ja.
Du musst das Glück haben, dass du auch Ermöglicher findest.
Auf solche Leute triffst du
auch. Und ich habe natürlich auch Mist gebaut. Und ich habe gesagt, ja, aber du arbeitest. Und da passiert auch was, was vielleicht nicht vorgesehen ist. Also nicht alles ist aufgegangen, aber das meiste ist aufgegangen.
Und diese Idee, wie du dir erzählt hast, war das, hast du das ganz simpel erzählt? Oder
ja.
Wie lang,
also so, ja. Dass es weißt du warum? Ja. Das habe ich gelernt bei der Krone. Deswegen hat er mir auch, deswegen hat der Leopold sich auch gesagt, jetzt hole ich dich, weil du bist in Wettbewerb gewohnt. Mhm. Der ORF war damals, wie ich zum ORF gekommen bin, Monopol. Und ich möchte euch wirklich sagen, man möge es mir verzeihen, ich bin am Anfang, ich habe den ORF kennt als Mitarbeiter, aber ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Unternehmen. Mhm. Wenn du in dem Getriebe drinnen bist, wie überall, hast du natürlich auch Kräfte, die dagegen arbeiten. Und ich wollte nur arbeiten. Ich wollte meine Ideen. Mir war wurscht, was.
Dieses Hickhack.
Das hast du gesagt. Ich wollte nur arbeiten. Ich wollte was weiterbringen.
Wir haben das. Ja,
Schlangengrube.
Haben wir auch schon gehört.
Ja, aber wo gibt's die? Wahrscheinlich nicht. Klar. Aber natürlich darfst du eins nicht vergessen: ein Medium, und da gehöre ich genauso dazu, ist ja Jahrmarkt der Eitelkeiten. Weil wenn einer sagt, es gibt oft Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, ich muss eh nicht Fernsehen machen. Das stimmt nicht. So gelehrt nicht.
Alle gehen da eine Fernsehen.
Alle wollen es machen.
Ja.
Es ist, das musst du auch wollen. Du musst dich selber lieben oder gern haben.
Ja.
Sonst kannst du da nicht die, sonst kannst du nicht die Persönlichkeit via Äther oder via Fernsehen weitergeben.
Ja.
Das geht ja nicht.
Absolut. Und jeder, der beim Fernsehen oder beim Film ist und sagt, er will da nicht hin, dass er Visagist ist, das stimmt nicht. Jeder will natürlich jeder irgendwann will, vor die Kamera.
Jeder will. Und es ist auch legitim.
Bei dir, was würdest du sagen, das waren die glorreichen Zeiten des Fernsehens? Ist das Fernsehen oder auch das Radio danach oder nach dieser Zeit, wenn du jetzt zurückblickst, eigentlich immer weniger geworden, immer unbedeutender geworden, kleiner geworden?
Ich glaube, es kommt drauf an, nicht? Meine Generation und auch noch die Generation, die ein bisschen jüngere wie ich, die ist es gewöhnt, dieses Fernsehen vom Programm her, nicht? Natürlich gibt's immer wieder neue Entwicklungen und dem musste natürlich auch stellen, nicht? Ich muss dazu sagen, zum Beispiel euer Podcast, nicht? Das hat's ja früher nicht gegeben.
Mhm.
Sehr gut. Ich habe das von der Claudia gehört, von der Stöckel. Sehr gut, ich bin hängen geblieben. Und das war ja lang.
Ja, also,
oder?
Das war normal.
Eben, nein. Und du musst immer wieder einen Earcatcher bringen, weil sonst bist du ja weg.
Mhm.
Das ist freier Markt, nicht? Und wenn es nicht interessant ist, und wenn die nicht liefert, oder ihr mal nicht eine interessante Frage stellt, bist du weg. Und da muss sich der ORF oder auch jedes Medium immer wieder neu aufstellen, nicht?
Die Monopolstellung, wie du zuerst gesagt hast, die war halt auch einfach, oder? Weil
man
hat ja früher nichts anderes kennt wie ein ORF.
Nein, das war gut. Das hat dem ORF sehr gut getan.
Dass das weg ist jetzt.
Ja, freilich, weil der Wettbewerb auf einmal da war.
Mhm.
Natürlich haben einige damit schwer umgehen können, aber ich war das gewohnt.
Mhm.
Ich war das gewohnt. Und ich bin jetzt am Anfang gerissen, wenn ich in einer Sitzung war, und ich habe gesagt, sag ich, die Meldung müssen wir bringen. Wieso? Ja, sag ich, damit wir es alleine haben. Wieso? Gibt es eh keinen anderen.
Ja,
das habe ich von Altspatzen gehört, nicht?
Mhm.
Und das war wie ein Stich ins Herz.
Und das hast du bei der Zeitung gelernt, dass du
das
diesen
gelernt.
Catcher,
du, ja, natürlich,
du brauchst
natürlich.
Die Schlagzeile.
Ja, klar. Wettbewerb.
Mhm. Wettbewerb.
Du aber hast nicht um einen menschlichen Preis, das muss ich auch dazu sagen.
Du hast das dann ausgebaut, du hast dann auch im Laufe deiner Karriere im Wettbewerb auch Leute nach Linz geholt, die ja andere wahrscheinlich nicht hergebracht hätten, große Stars. Du hast da Uschi Glas, Roger Moore, Bud Spencer und Co. geholt.
Ja.
Wie war es dann, mit solchen Stars zusammenarbeiten?
Beim Roger Moore war es interessant, haben sie gesagt, bitte, nicht fragen. Der ist ein Brite und sehr reserviert und so weiter. Ich möchte nicht dazu sagen, ich habe einen Termin gemacht beim Spatzenbauern. Kennt ihr den Spatzenbauern noch? ja, ja. Oben am Pöstling, war der Heurige.
Ja, ja.
Und natürlich haben wir ein bisschen was zum Trinken auch gegeben. Am Schluss hat er gejodelt. Das möchte ich nur dazu sagen.
Der war damals James Bond-Darsteller, oder?
Ich höre das. Off-air, oder? Also das hat man nirgendwo gesehen oder gehört dann leider.
Nein, das hat man sogar im Fernsehen gesehen.
Ah, hat man gesehen, dass er
gejodelt hat? Ja, weil ich gleich geschaut habe, dass die Kamera Rotlicht hat. Na klar.
Ja.
Und zwar deswegen, weil der Waterloo, der Hansi ist ja auftreten, nicht?
Ja.
Und der Waterloo hat alle sein Indianer-Gesangel gemacht. Mhm. Ne? Das macht er wirklich an der Hansi. Und ich habe gesagt, Hans, kannst du nicht auch dein Titel, Die kleine Welt, aber spiel das auch ein bisschen. Und jodeln kannst du ja auch, was typisch. Und der Hansi kann jodeln.
Ja.
Und dann hat's der Roger Moore nachgemacht. Es war wirklich lustig. Ne?
Mega.
Und das Interessante auch, ich bin ja beim Rudi gesessen. Ich war da war ein Seitenblick ja oben. Und da war der Roger Moore und der Rudi Carrell war auch da in der Show und ich bin beim Rudi gesessen, weil er mal Lauter hat.
Weil jeder beim Roger gesessen ist.
Ja, alle sind beim Roger gewesen.
Und dabei ist der Rudi Carrell ja auch damals schon eine Kanone gewesen.
Und ich habe gesagt zu Rudi, ich habe das einfach, weil er mal Lauter hat. Ne? Sag ich, Rudi, das ist ein Wahnsinn, dass die nur beim Roger Moore sagen. Und er hat gesagt, Waldi, das ist normal. Ich bin ein Star, der ist ein Weltstar.
Mhm.
Damit hat er alles beantwortet.
Ja, so war's auch. Wahnsinn. Du hast ja dann auch mit solchen Garanten zusammengearbeitet. Für uns ein großes Vorbild auch von Wetten, dass.
Frank Elstner,
mit dem hast du ja auch zusammengearbeitet, oder?
Ich habe. Der Frank Elstner, er hat mir immer imponiert von seiner Sprache. Und ich habe mir gedacht, den möchte ich kennenlernen. Und ja, irgendwann einmal habe ich immer Wetten, dass gesehen.
So eine schöne Aussprache,
Wahnsinn,
wie der hat er
ja so deutlich. Wahnsinn. Und wir sind wirklich innigste Freunde waren. Und dann habe ich mal zum Kurt Hammerster, weil er war damals Landesdirektor, gesagt, Kurt, Jahrtausendwende, wir sollten einen Wettbewerb machen, die Oberösterreicher des Jahrhunderts. Ja, was heißt die Oberösterreicher? Sag ich, ja, wir machen eine Gala, Fernsehgala und machen einen Radiowettbewerb und lassen die Leute abstimmen und machen Kategorien. Dann haben wir gemacht Kategorien Politik. Bei der Politik muss der ORF immer aufpassen.
Mhm.
Habe ich gesagt, ganz einfach, damals war es leichter, die große Koalition Schwarz-Rot, wir nehmen einen Roten, einen Schwarzen. Bei den Schwarzen habe ich gesagt, nehmen wir einen Gleisner. Das haben wir ein bisschen gesteuert, sage ich ganz ehrlich, weil es ja eh klar war.
Mhm.
Das war ein Landeshauptmann, was das war, das
Landesvater.
Und den Ernst Koreff, den legendären Bürgermeister von Linz.
Mhm. Ja.
Hat es auch nichts gegeben. Da hat es ja kein Politiker aufgeregt, das haben wir gut hinbekommen. Wissenschaft haben wir aufgestellt, den Wagner Jaurek haben wir aber abstimmen lassen. Den Julius Wagner Jaurek, der war Nobelpreisträger. Und dann, ja, im Sport haben wir die Sissi Theurer, die war damals Olympiasiegerin, so viel haben wir nicht gehabt in Oberösterreich. Und dann Showbereich. Und dann haben wir ein paar gesagt, ich habe den Karl sehr gut gekannt, Karl Moik.
Mhm.
Und der Karl war damals, er war überall präsent, weißt, also irgendwie einen neuen Touch und so weiter. Dann sage ich, ja, aber der Frank Elstner ist ja Linzer.
Mhm.
Sagt der Kurt, der kommt da nicht. Also ich probieren kann man es ja nicht. Und ich habe irgendwie, ich habe keine Nummer gehabt von Frank Elstner, aber irgendwie habe ich über die Bild-Zeitung, weil ich habe für die Bild auch viel gemacht. Die Bild hat ja alle, weil von der Bild draußen der Vier
und
so sie. Und ich hab gesagt, einem Kollegen, sag ich, gibt's die Nummer von Frank Elstner? Kurzum, ich bin zum Frank gekommen. Und so, ich glaube, es war ja bei Sie. Sag ich, Elstner, ORF, wir machen deine Umfrage, Oberösterreichs Jahrhundert und so weiter, und Showbereich. Sagt er, naja, aber da ist ja klar, wer gewinnt, sag ich, wer? Karl Moik.
Hat er gesagt,
sag ich, Herr Elstner, Sie irren? Sie führen? Das hat eh nicht gestimmt.
Ja.
Ach so? Wirklich?
Stimmt.
Sag ich, ja. Sag ich, nur gesetzten Falles. Sie gewinnen. Kummerten Sie. Wenn ich gewinne, komme ich.
Wahnsinn.
Mehr sage ich jetzt nicht.
Das ist Wahnsinn.
Und so hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt und ich war jetzt auf Mallorca vor zwei Jahren bei ihm, weil da hat er Finke und so weiter und ich fahre heuer, treffen uns wieder in Bad Waltersdorf. Also es ist wirklich, und er hat mir einen Eiszauber mitmoderiert, es ist wirklich gut.
Ist
und wenn in Österreich was ist, ruft er mich an.
Er war jetzt gerade bei der Neuauflage von Wetten, dass ja als Gast dabei. Das war schon spannend, dass
ja,
das
ja, alles so freilich, gut funktioniert freilich, hat, ja, ich war eingeladen, auch, weißt du, da hat es ja den, wann, vor 3 Jahren, glaube ich, hat es die Geburtstagsfeier gegeben von ihm.
Mhm, genau.
Wo alle da waren. Ja. Und ich muss sagen, vom Frank sind sie alle kniert.
Ja,
der also, war. Wer mir damals nicht sympathisch war, war der Herr Jauch. Der war sehr groß dran. Der Tommy war super. Gottschalk war super.
Mhm.
Und der versteht sich auch mit Frank gut. Der ist dem Frank, der Frank hat gesagt, wie gewesen, der Thomas, sagt er, du, der ist mir ewig dankbar. Und jetzt lebt er in Baden-Baden auch. Der Frank ist ja in Baden-Baden auch.
Mhm.
Und ja. Und was sehr berührend war, da haben sie eine Fernsehgeschichte gemacht über den Frank Elsten, über Linzer. Da gibt es was, den Mein Linz. Kennst
ich
du
das? Ich habe das gesehen, ja.
Genau.
Das habe ich sogar gesehen,
und
ja.
Und da war ich auch mit dem Frank dabei. Und wie er dann auf den Spuren seiner Eltern, also da hat er feuchte Augen gekriegt, wie er seiner Frau gesagt hat, das Landestheater, weil da seine Eltern auftreten, dann das Haus, wo er geboren ist, das ist in der Karl-Wieser-Straße, mit dem Erker, das gehört dem Landestheater heute noch, da war er drinnen und das hat er alles voller Stolz gesagt. Und Wahnsinn. Das ist auch interessant, der Luca Klaus hat zu mir immer gesagt, du, den Elstner, kommt man ja eine Straße auch nach ihrem benennen. Dann habe ich es einmal im Frank gesagt, voller Stolz, sagt der Nachreinhard, nein, erst wenn ich gestorben bin.
Ja. Wir kommen Wahnsinn. Jetzt zum nächsten Ear-Catcher von Frühstück mit Bier. Wir stoßen einmal an. Wir haben übrigens ein kühles Heineken-Bier vor uns stehen. Müssen wir auch mal also, dazu sagen.
Habe ich eine Sendung Disziplin, weil, oder redet zu viel?
Passt perfekt. Wir sind genau beim Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, da reden wir immer über kurze Jugendsünden. Wir trinken ein frisches Heineken, einen Schluck und reden über Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendwas, was dem Waldi einmal passiert ist, was für alle anderen lustig war und für die nicht so. Gibt's da irgendeine Geschichte, da muss da doch irgendwo im Radio oder Fernsehen einmal was passiert sein, was wirklich lustig war?
Lustig?
Oder peinlich für die?
Naja, es hat schon Sachen gegeben. Ich meine, wir haben schon gefeiert, beim Feiern war ich schon dabei. Ne? Es hat schon Reisch auch gegeben. Nicht? Und einmal am Feierkogel, so ein guter Skifahrer bin ich nicht, bin ich halt auch, weil es sehr lustig war, Schuss habe ich gefahren über Hügel. Ne? Also mir hat's ausgekommen, meine Kollegen haben gesagt, mir hat's ausgekommen wie ein Goldi. Ne? Nur bin ich gelandet am Brustkorb und ich glaube, ich stirb. Aber was so interessant war, ich war ja DJ.
Ja?
Und die erste Schülerdisco
in Linz
habe ich gemacht.
Ja?
Das war, zuerst waren es Waldis-Discos und dann war es Wallot, weil ich habe einen Freund gehabt, Ottmar Kloppeck. Kalle, dein Vater kennt ihn noch in Otte.
Mhm.
Er war dann später Volkspartei-Redakteur, ist leider schon verstorben. Wir haben angefangen im Sportcasino, Breitwieser gut draußen. Dann waren wir im Merzenkeller, kennst du das?
Ja, wissen? Ja, ja.
Kennst du nicht mehr?
Merzenkeller kennt man schon.
Merzenkeller war immer volle Hitten, also wir haben verdient, das ist unglaublich. Ich bin einmal auch...
Was waren damals die Nummer, die du gespielt hast und alles sind ausgezuckt?
This Flight Tonight.
Von? Das kenne ich gar nicht.
Nazareth.
Nazareth, ja, ah, Nazareth. Ja. Ah, ja.
Kannst du es einmal vorsummen?
Na, bitte. Nein. Kennst du nicht, gell?
Aber das waren schon ein paar 70er
und
Nummer
da. Und später muss ich sagen, wenn ich Ö3... Wenn ich Ö3 gemacht habe.
Night Fever und so auch, das war auch die Zeit.
Das
oder?
War ein bisschen vorher.
Das war
ein bisschen vorher. Night Fever, ich habe ja Tanzmusik auf Bestellung auch gemacht.
Bee Gees und Co.
Das war die Zeit, wie ich Tanzmusik auf Bestellung gemacht habe.
Mhm. Ja.
Und das war auch die Zeit, ich habe Sport und Musik in Wien moderiert. Da bin ich am Wochenende runtergefahren und habe die 3 Stunden moderiert. Die haben über 3 Millionen Hörer gehabt, das war ein Hit. Und damals hat es noch nicht gegeben, jetzt gibt es ja Musikprogrammieren, kannst du nichts meiden. Und damals habe ich, wenn ich eine Freundin gehabt habe und die ist gestanden auf die, dann habe ich immer so verschlüsselt Botschaften, das hast du alles machen können. Und auch die Titel gespielt. Und damals, und da habe ich einen gehabt, der ist, und ich bin auch gestanden auf Let Your Love von den Bellamy Brothers.
Mhm.
Und dann hat es schon Beschwerden gegeben. Immer wenn ich Sendung mache, fängt er mit der Platten an. Aber es war noch keine Todsünde. Also heute gab es das nicht mehr, weil es ja programmiert ist. Ne?
Ja,
also. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nachdem wir nur in Linz die Disco machen, sollten wir mal auf Tournee gehen und dann sind wir nach Traun. Und in Traun waren wir im Pfarrheim, weil da haben wir nichts
zu tun. Und dann von ja, Traun aus.
Und dann von Traun aus habe ich auf Plakate, mal Plakate gemacht. Da bin ich mir zur Sparkasse gegangen, die haben mir das Plakat gezahlt.
Was war der DJ-Name? Dein DJ-Name?
Waldi.
Waldi.
Waldi, Waldi. Und im Pfarrheim Traun habe ich einen gehabt, der auch mittanzt hat. Das war der spätere Landeshauptmann Sepp Büringer. Sepp,
Wahnsinn.
Der zeigt keinen Sepp.
Wahnsinn.
Der war in deiner Crowd dabei, sozusagen.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Wie ist das jetzt? Weil man merkt, du hast ein bewegtes Leben schon hinter dir und auch noch vor dir. Nachdem man so lang mit so viel guten Leuten zusammengearbeitet hat, so viel gemacht hat, so viel da hat, jetzt in der Pension ist er da nicht fad. Wie geht's dir da jetzt seit 2017 bis in der Pension? Denkst du nicht hin und wieder?
Ich bin ein wahnsinnig pflichterfüllter Mensch. Also wenn ich eine Aufgabe habe, möchte ich sie beenden.
Mhm.
Die Latten lege ich mir immer selber. Und ich habe mir immer gedacht, nachdem ich ja viel erlebt habe von Leuten, die wirklich weit oben waren und auf einmal waren sie out und vorzeitig Kündigung. Und du weißt das in unserem Geschäft, weißt das nie. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte bis am letzten Tag arbeiten, was ich auch gemacht habe. Am 31. bin ich noch drinnen gewesen, Dezember. Und ich will dann noch alle einladen zu einer Veranstaltung und ich will einfach im Guten scheiden. Dass mir das geglückt ist, dass die ein eigenes Video für mich gedreht haben in ihrer Freizeit, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass so viel Kummer sind auch zur Abschiedsveranstaltung. Also Abschied, das ist ein Sterben, aber zu,
ja.
Macht mich unheimlich glücklich, heute noch.
Ja.
Heute noch. Und jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas musst du aber schon noch machen für den Kopf. Das ist wie bei einem Leistungssportler.
Schreibst du immer noch die Kolumne für die Kronenzeitung?
Ich schreibe die Kolumne für die Kronenzeitung, mich gefreut, dass ich bin schon ein Jahr vorher gefragt, und es hat mich gefreut, weil ich mir gedacht, wie gehst du das an, dass du selber anbietest? Aber selber anbieten ist ja nie gut. Ne?
Mm.
Und ich bin gefragt, nur einmal Glück gehabt.
Mm.
Und ja, da bin ich dankbar. Und ja.
Und Opa jetzt auch schon?
Opa, das Scholz ist ein Wahnsinn. Opa. Stolz Opa.
Ja. Ja.
Und ich muss auch dazu sagen.
Ich kriege ja dein Leben auch immer wieder mit. Erstens natürlich auf Instagram und zweitens auch über deinen Sohn Lukas.
Über meinen Sohn Lukas,
der
genau.
Der auch ein Freund von mir ist, deshalb kriege ich das natürlich immer mit.
Ja. Lukas erzählt mir alles von Lukas ist ja Fan von euch.
Stolzer Opa habe ich mitgekriegt, genau.
Ja, stolzer Opa.
Und du bist ja auch noch voll viel unterwegs. Also jeder, der Social Media affin ist, möge jetzt den Instagram-Account von Reinhard Waltenberger suchen oder Facebook. Du bist ja nur um einiges aktiver wie wir. Und
ich kenne eine liebe Frau. Wir leben nicht zusammen, aber wir sind auch beide Single. Aber wir mögen uns sehr und sind auch viel unterwegs. Wunderbar.
Geil, machst du laufend
Fotos. Wunderbar.
Bist eigentlich immer an den schönsten Orten Oberösterreichs oder Österreichs unterwegs.
Der Lockdown ist für mich ein Glück, wo ich jetzt geht er mich schon. Also jetzt muss ich sagen, jetzt kommt es wirklich dann einmal vorbei sein, weil das ist schon anstrengend. Heute gehe ich kicken. Also wir dürfen und Gott sei Dank, ich brauche das auch.
Was für eine Position?
Naja, so schnell bin ich nicht mehr. War früher war schnell. Aber jetzt muss das gescheit spielen, nicht? Jetzt muss das gescheit spielen, mein Auge spielen. Aber früher war ich Stürmer. Und der Lukas war zwar viel besser wie ich, technisch viel besser, aber schnell war ich.
Aber das ist eh eine interessante Frage als Sportreporter. Hast du natürlich immer für Sport interessiert und natürlich hast du nicht mehr zuschauen müssen, aber hast du selber eigentlich auch Zeit deines Lebens immer Sport gemacht?
Immer.
Immer Fußball?
Immer.
Und was anderes wie Fußball? Ich meine, der Lukas, da gibt es ja auch nichts anderes wie Fußball.
Skifahren, aber das kann ich nicht so gut. Nein, immer Fußball.
Immer
ich bin
Fußball.
Fasziniert von Fußball. Nein. Immer. Und ich spiele ja zweimal in der Woche. Sagen wir mal, Hupernpartie nennen wir das. Wir spielen nur in der Halle auf die kleinen Kuh. Aber das ist wunderbar, nachher beieinander sitzen auf einem Radl oder auf einem Bier.
Perfekt.
Prost. Super. Ja, Prost. Auf ein Heineken.
Und wenn man es jetzt geht um schönste Plätze, jetzt hast du Zeit gehabt, die auch den schönsten Plätzen zu widmen. Was würdest du sagen, ist ein so ein richtig geiler Platz oder schöner Platz für dich?
Also, ich muss wirklich sagen, das ist der Benefit für mich vom Lockdown, dass ich ja gar nicht gewusst habe, wie schön unsere Heimat ist. Mhm. Ich bin ja viel in der Welt unterwegs gewesen. Ich war klar, die Kreuzfahrten, die wir gemacht haben, auch für Radio Oberösterreich. Übrigens, da haben wir viel erlebt. Da war ich auch wieder Animator, der DJ. Und
Auf den Kreuzfahrten,
kennt das ganze Mittelmeer.
Wahnsinn.
Und dann im Norden auf.
DJ Waldi, ob wir das noch erleben dürfen, das war cool eigentlich.
Früher hat's, also jetzt heißt es Ö3-DJ, damals war es einfach quasi ORF-DJ, oder?
Was immer noch mein Traum ist, dass man die Jugend mit dem Alten verquickt.
Ja?
Dass man Veranstaltung machen, wo man alle schauen, die kommen.
Ja, dass die Eltern mit den Kindern kommen.
Ich schwöre das, das ist ein Hammer.
Ja, ich gehe mit meiner Mama auch gern Fuß, das ist auch eine Partymaus.
Das glaubt man, das ist ein Hammer.
Back to back mit DJ Waldi, weil das war eine richtig coole Geschichte.
Nein, wir drei.
Ja, machen wir das. Aber jetzt passt die ja zu uns. Vorher hätten wir die nicht genommen, aber jetzt, was du an Bord wachsen hast, jetzt nehmen wir die.
Deswegen habe ich es aber nicht gemacht.
Wir nennen uns Dreitagesband.
Dreitagesband, nein, aber wirklich.
Können wir gerne machen.
Ich schwöre das.
Finde ich eine gute Idee.
Wird hundertprozentig.
Ja, cool, passt.
Hundertprozentig.
Ist gebombt. Voll.
Wir singen das selber auch. Unter Anführungszeichen sind wir ja auch manchmal erfolgreich als DJs. Vor allem bei Firmenfeiern und Co. bucht man uns sehr gern, weil wir da noch diese ganzen alten Klassiker spielen aus deiner Zeit, wo die 60er, 70er, 80er, ja, bis heute hinauf. Ja. Und wir spielen immer zu Beginn jeder großen Firmenveranstaltung, wo wir immer sagen, so 16 bis 60, also wo die ganze Belegschaft da ist, da spielen wir immer am Anfang die Klassiker, die 70er, Bee Gees und Co. und Night Fever und alles.
Ja, das spielen wir alles. Ich weiß es, ja, und du darfst ja nicht vergessen. Ich kenne die Jungen, wir kennen die Alten.
Genau, das ist eine gute Kombination. Du spielst 1,5 Stunden und wir spielen noch 1,5 Stunden.
Das ist, glaube ich, 100%.
Ja?
Also das...
Da werden wir uns jetzt was überlegen.
Jetzt habe ich aber nur eine Frage, Waldi, bevor wir zum Schluss kommen.
Ja, ja.
Du hast so viel geballtes Wissen über die letzten Jahrzehnte zusammengesammelt. Wir fragen für Freunde, was würdest sagen, waren die größten Learnings in deiner Karriere? Was ist das Größte, was du mitgenommen hast, was du sagst, das sind so diese wichtigsten paar Schritte, die gebe ich euch mit, die habe ich beherzigt, die habe ich gelernt. Wie können wir von deinem Wissen der Jahrzehnte profitieren?
Meine Mutter... Ich komme aus einfachen Verhältnissen, aber meine Schwester und ich sind anständig erzogen worden. Jeden Tag hat meine Mutter gesagt, vergiss Christen nicht.
Mhm.
Und sag bitte und danke, so plötzlich.
Das kennen wir auch, das war bei uns auch gang und gäbe.
Genau. Und ja, das weiß ich von dir über den Lukas und das weiß ich von dir, weil du auch ganz liebe Eltern hast, Kalle. Und sehr tüchtig, muss ich auch dazu sagen. Sehr, sehr tüchtig.
Vielen Dank.
Wenn es wohl sehr, was sehr ein Buben vererbt hätte.
Nein, aber der hat das schon. Nein, du hast das ja auch im Blut. Nein, aber wirklich, muss ich wirklich sagen. Also was da, wie sich das entwickelt hat, Wahnsinn, Wahnsinn.
Vielen Dank.
Ja, muss ich wirklich sagen. Aber, und da gibt's den Spruch, das gehört sich nicht.
Mhm.
Und ein bisschen ist dieses, das gehört sich nicht, verloren gegangen. Es herrscht oft eine Unanständigkeit. Und das habe ich immer geschaut, dass ich es nicht bin. Und am Schluss, wenn man mit jemand hakelt, das ist aber auch dann im Alter gekommen, der Schluss muss immer versöhnlich sein.
Mhm.
Immer.
Also auch der Respekt vor den anderen Menschen.
Der Respekt ist ganz was Wichtiges. Aber ich fordere auch den Respekt mir gegenüber ein, muss ich auch sagen.
Mhm.
Aber der Respekt ist wichtig. Also aber das andere... Weil ihr wirklich, und nicht weil ihr jetzt da sitzt, will euch wirklich Rosen streuen. Ich verfolge eure Karriere und was ihr macht, stimmt mir so positiv. Ich bin ein positiver Mensch. Immer wenn ich euch sehe, schaut sehr positiv drein, nicht grießcremig. In der heutigen Zeit, dass einer sagt, na, ich kann mich erinnern, typisch war das immer, aber es war für mich schon Kabarett. Wenn ich früher nach Wien gefahren bin, dienstlich, mit dem Zug, bin ich eingestiegen und da waren die Taxler noch nicht Ausländer, sondern typische Wiener. Da weißt du, der Baum da, der Duftbaum ist hin und her pendelt. Ich habe wieder Schädel gekriegt, weil das so intensiv ist. Und dann habe ich immer so gefragt, sage ich, Herrn, was gibt's Neues? Und dann ist immer von den typischen Wiener gekommen, was Neues gibt. Na, Arsch ist alles. Und da muss ich sagen, seid ihr positiv. Nicht sudern, weißt du, was ich meine? Nicht sudern, und das ist wichtig.
Wir werden jetzt da machen, dass wir die Taxifahrer fragen, was nächstes gibt.
Aber das ist göttlich.
Wenn man die versteht.
Arsch ist.
Nein. Und das andere, wenn du was erreichen willst, das hat mir einmal ein Professor gesagt, sagt er, weil der hat gesagt, in Französisch, ich war kein guter Schüler, ich war einer, 3 und 5 ist 4. und dann hat er gesagt, eigentlich brauchst du das eh nicht, du wirst ja sowieso Journalist, sage ich, genau, aber die Matura will ich haben. Und dann hat er gesagt, merk dir eins, wenn es einem gegenübersteht, egal wer er ist, was er ist, wenn er nackt vor dir steht, bist du vielleicht schöner wie er. Und das habe ich mir gemerkt. Nämlich, da ist wahnsinnig viel drinnen.
Ja.
Nämlich, er ist auch nur ein Mensch. Das wollte man damit sagen. Er ist nur ein Mensch mit selben Stärken und Schwächen wie wir.
Wo wir wieder beim Programmdirektor waren, der dich umarmt hat einfach. Weil
der mich umarmt hat. Und weißt du, was du noch als Chef willst? Als Chef lächst du nach Leuten, die was wollen. Mhm. Weil wenn einer dort oben ist, oder eine, ich sage wie einer, weil bitte, es können genauso Frauen sein, ja. Es gibt genauso wie tüchtige Männer, gibt es tüchtige Managerinnen, wirklich so. Aber wenn jemand oben ist, dann will er sich umgeben mit Leuten, die was wollen, weil er ja auch was weiterbringen will oder sie was weiterbringen will. Weißt? Und das habe ich immer gemerkt. Und das habe ich auch immer eingehalten. Ich habe null Angst gehabt vor Leuten. Null. Und mit den wirklichen bist du ja eh immer gut ausgekommen.
Mhm.
Bist immer gut ausgekommen.
Und der Glaube an dich, oder? Das
der Glaube an dich ist natürlich, weil du es spürst. Das spürst. Und wenn einer da herumlaviert, ja, ich muss ja wieder dazu sagen, wenn ich wen hab, dann will ich mit dem gewinnen. Und nicht lang, weil dann mache ich mir's lieber selber. Es hat wirklich Leute gegeben, auf der habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich es selber mache, brauche ich nicht so viel erklären, brauche ich mich nicht ärgern und es geht schneller.
Du hast es gescheiter gemacht.
Weißt
du? Du hast nur gesagt, der Professor hat das immer gesagt, du hast ja, glaube ich, einen Professortitel, wenn man nicht das täuscht, oder? Hast du einen Titel bekommen?
Ja, das hat mich echt gefreut.
Und hast auch eine Humanitätsmedaille der Stadt Linz bekommen für deine Auszeichnungen.
Ja, das ist aber und gut, dass du das sagst.
Sportauszeichnungen hast du auch noch gekriegt vom Land Oberösterreich. Also hast du einige Auszeichnungen gekriegt. Wie ist das? Bedeutet dir das viel? Oder
naja,
sagst
die
du?
Humanitätsmedaille der Stadt Linz hat mich insofern gefreut, weil damals habe ich für die Krone eine Benefizaktion gemacht, die hat Kassen für Kinder gegen Krebs.
Und da hast du ja 6,5 Millionen zusammengebracht.
Ja, genau.
Was, gell?
Das kannst du heute umrechnen, 1,1 in Euro.
Schilling, ja.
Ja, ja. Und ich bin durch eine Freundin, damalige Freundin, eine feste Freundin, die lebt in Australien, draufgekommen, dass es einen Burschen gibt, der einen Fuß verloren hat, weil er Krebs gehabt hat. Und dann hat sie gesagt, eigentlich sollte man, und der hat sich, weiß nicht, die Prothese hat finanziert werden müssen. Und ich habe gesagt, ja, da machen wir was. Und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, wenn ich so eine Aktion mache, muss ich ja wissen, um was geht. Und habe damals, der später mein Freund geworden ist, der Willi Tulzer, der war Primar im Kinderkrankenhaus, habe ich gesagt, sagen Sie mir mal, kann ich mal mit den Kindern sprechen, mit den Krankenschwestern. Und da habe ich viel Leute gesehen. Und meine Tochter, die heute 40 ist, war damals ja auch noch viel kleiner und dann habe ich auch ein Dirndl gesehen. Sag ich, was ist denn mit dem Dirndl? Das hat einen Kopf her. Ja, die hört die letzte Geschichte. Sag ich, und dann stirbt's. Und da habe ich gesagt, das machen wir. Dann habe ich irgendwie, haben wir in der Krone in Wien angehabt, der hat Titel gemacht und sage ich, Kinderkrebs. Und dann hat er gesagt, für Kinder gegen Krebs. Und das ist eine Riesengeschichte. Und damals habe ich, und diese Geschichte war eigentlich dann für den Leopold Seder der Anlass, dass er gesagt hat, jetzt kommst du mal zum ORF hauptberuflich.
Mhm.
Weil er gesagt hat, genau so einen brauche ich, weil jetzt kriegen wir Fernsehen. Damals hat es Lokalfernsehen begonnen. Da machst du was.
Mhm.
Also das war so. Aber
das war dann ein Konzert, oder? Oder was war das?
Das war eine Veranstaltung, wo ich die ERV gehabt habe. Ich habe alles selber aufgerissen. Die erste allgemeine Verunsicherung auch gespielt. Der Paul Breitner, den habe ich kennt, der ist mit Lothar Matthäus gekommen, mit Hans Krankel. Die waren alle da. Alle gratis. Aber ich bin hingefahren, ich habe geheilt. Und dann habe ich Sponsoren aufgerissen.
Ich habe geheilt.
Ja, geheilt.
Keilt, ja, nur richtig.
Türklinkenputzer.
Ja.
Ist ja nicht schlecht.
Ja. Das ist die harte Arbeit, die keiner
ja,
machen will.
Die kann er machen.
Das Türklinkenputzen.
Und darum braucht man keiner was erzählen. So war es ja auch beim Eiszauber, nicht?
Ja. Linzer Eiszauber, auch mittlerweile legendär. Hast du ja bis 2018 auch moderiert?
Nein, ich hab den nur letztes Jahr das Best-of gemacht.
Das Best-of, genau, aber da war es halt nicht mehr in der alten Form leider. Aber
nein, da war es nicht mehr. Nein, das war ein Best-of insofern, weil wir ja Publikum aussperren.
Genau.
Ja.
Was war das so für dich einer der besondersten Momente aus dieser Zeit vom Eiszauber?
Vom Eiszauber?
Hast du ja auch alles gehabt. Also wir waren ja da.
Die Einspielung in Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Ich wollte eigentlich, dass der Thomas kommt, aber das ist nicht gegangen. Aber dann ist er vor der Sendung live eingestiegen in Thalia. Das hat mich gefreut. Das hat mich gefreut vom Thomas. Weil er hat mich gekannt, jetzt kennt mich der nicht mehr, weil dann ist er nach Amerika. Da war er noch da und da habe ich viel gemacht, nämlich auch moderiert. Der Leiner hat was gemacht mit ihm. Das habe alles ich immer moderiert. Und ja, das. Und der Frank Elstner, dass er mit mir mitmoderiert hat.
Und einmal ist natürlich auch der Andrés Gabalier als großer Gast da gewesen.
Der Gabalier war als großer Gast. Ich muss aber dazu sagen, stimmt alles, ja. Das sind die letzten Shows. Und das ist, ich erinnere mich sehr gerne an die Pionierzeit. Weißt, wenn man was entwickelt, ja, was da für ein Leben drinnen ist, das Pionierhafte. Und jetzt ist das verdammt professionell geworden, was ja wichtig ist, nicht? Was wichtig ist. Aber da muss man aufpassen, und ich habe es eh meine Kollegen auch gesagt und Kolleginnen, nächstes Jahr wird es die Übergabe geben. Gebe ich offiziell, weil ich habe gesagt, Übergabe gibt es nur vor Publikum bei mir, nicht jetzt. Das ist noch im Studio, das machen wir nicht. Ich will zu den Leuten sagen, danke. Das Programm machen immer noch Menschen, weißt? Und da muss man immer aufpassen, dass nicht nur Veranstalter zu viel dabei sind, die natürlich immer schauen, was logisch ist, der Profit, nicht? Wenig ausgeben, viel einnehmen. Aber es muss das Produkt auch stimmen. Und das Produkt muss die Handschrift von Menschen tragen.
Wo war denn das ganz am Anfang? Also von der Location her und wie war das am Anfang?
Schau, das war so, da hat es gegeben eine Direttissima, da bin ich zu Fuß gegangen, für Radio Fernsehen damals, 1988, im Sommer, auf den Spuren der Pferdeeisenbahn zu Fuß von Budweis nach Linz.
Wie lange geht man da?
Eine Woche sind wir gegangen. Boah. Aber deswegen eine Woche, ja, das kannst du jetzt sagen. Ja. Ich bin aber noch nie vorher gewandert, gell? Aber ich habe gesagt, der Leo hat gesagt, nein, mach das, weil du kannst das reportieren. Und ich bin in Ö3 eingestiegen und im Radio immer eingestiegen und im Fernsehen. Und du musst, wenn du Fernsehen machst, immer wieder zurückgehen, die Gänge neu machen, weil der sagt, ich habe es nicht gescheit im Bild und so weiter, darum kostet es so viel. Und im Budweis lese ich Koinor. Koinor ist eine Bleistiftfirma. Koinor. Habt ihr sicher schon gesehen. Gibt's jetzt noch. Und ich habe gewusst, dass Budweis einen Weltklasse-Eishockey-Verein hat mit zwei Weltmeistern. Tschurila hat der eine geheißen und der andere war der Horacek. Lala hat der zweite geheißen. Und ich habe dann gesagt zu dem einen, weil damals war ein Ostblock, sage ich, können Sie mir einen Verantwortlichen vorstellen? Und ja, und die waren sehr freundlich, die haben alle Deutsch kennen, die haben alle das österreichische Fernsehen gesehen, mit ORF waren wir Hero drinnen. Und ich habe gesagt, ich habe da eine Eislaufveranstaltung in Linz, die es ja noch gar nicht gegeben hat. Ich habe eine Eislaufveranstaltung und ich möchte den Eishockey-Weltmeister in Linz haben, dass der spielt. Können Sie das machen? Und der hat gesagt, sage ich Ihnen gleich zu.
Cool.
Weil das im Kommunismus gegangen ist.
Ja.
Du hast nur den Obersten kennen müssen. Und dann hat der gesagt, schicken Sie mir ein Konzept. Jetzt habe ich nachdenken müssen, welcher Name. Dann ist mir Eiszauber eingefallen. Und dann habe ich ihm geschrieben, Linz Eiszauber. Dann bin ich zum Leopold wieder gegangen. Sagt er, mach. Und so ist es entstanden. Da haben wir gehabt beim ersten Gerhard Berger. Kennst du den?
Wahnsinn. Oder sicher, ja. Wahnsinn.
Dann der Bruno Petze, der ist später verstorben. Also, ich habe einige Größen gehabt.
Ja.
Die ERV war auch da.
Ja.
Der Josi Prokopetz war da. Und dann habe ich gesagt, da brauchen wir Platten auch. Und der Josi hat eine Platten komponiert. Du, wir waren Nummer 2 in der Hitparade in bei Ö3.
Stark. Wahnsinn. Und das war schon in der Linzer Eishalle damals, das erste
Mal. Das war in der Linzer Eishalle, ja. Linzer Eishalle, ja.
Ja, ich hoffe, da kommen wir mal in live wieder zurück. Reinhard, am Ende vom Frühstück mit Bier gibt's immer noch einen kurzen Wordrap.
Ich würde gerne auf eins noch zu sprechen kommen. Ja? Du hast erst verzählt von deinen humanitären Projekten, ja, und du hast ja einen persönlichen, einen ziemlichen Schicksalsschlag gehabt.
Ja, stimmt. Das war 2005.
Ist deine damalige Ehefrau
meine,
leider verstorben?
Meine zweite Ehefrau, ja, die Christa, ist verstorben. Die war, ich habe den Lukas gehabt, der war 11.
Ja.
Lukas war 11. Und eine Tochter habe ich noch, die Christiane, als erste Ehe. Und die Christa war in der 11. Woche zum zweiten Kind schwanger. Und ist im Krankenhaus gewesen, ein Jahr vor ihrem Tod. Und damals hat es Komplikationen gegeben. Sie wäre verblutet. Aber sie war schon im Krankenhaus. Und damit ist sie gerettet worden. Das haben sie mir erst nachher erzählt. Und dann hat es geheißen, hat der Arzt gesagt, ja, aber jetzt geht nichts, bitte schonen, nicht probieren. Und irgendwann einmal grünes Licht. Und die Christa wollte, ich muss dazu sagen, ich habe mich auch gefreut, aber unbedingt noch ein zweites Kind haben, nicht? Ein Dirndl. Mhm. Und hier ist, was ich dann nicht so gut gegangen in der Zeit, bei der Operation vor einem Jahr, da ist nicht optimal gearbeitet worden. Sie hat dann einmal was bei der Ärztekammer gesagt, aber die haben gesagt, na, das war also, da ist von Entschädigung oder was gar nichts. Mhm. Und dann war dann war 19 auf 20. Juni, waren wir bei Freunden und ich weiß noch ganz genau, da hat ein Freund von mir hat gesagt, boah, meine Mutter geht so schlecht, ich weiß nicht, ob die Nacht heute überlebt. Und beim Heimfahren, dann nachher habe ich zu Christi gesagt, mir tut der Glassalat, hoffentlich geht das heute gut, du musst dir vorstellen. Und in Wahrheit ist mir das passiert, was ich dem nicht wirklich. Und naja, und das war dann schon dramatisch. Damals war Fußball-WM, glaube ich, haben wir mal angeschaut und irgendwie hat es dann gesagt, ihr geht's nicht gut und ja, dann hat sie ins Bett gelegt und natürlich der Lukas auch, weißt du, das ist ja, Mama, was hast, das ist ja logisch. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, wie ein Mensch bewusstlos wird. So, das habe ich also da noch nie. Das ist sie geworden und dann habe ich es noch angegriffen, greife mich nicht an und so weiter. Ich würde es wirklich sagen, weil das, glaube ich, wichtig ist, wenn jemand auch in die Situation kommt, dass man da klar einen Kopf bewahren muss. Und in Wahrheit war das, weil sie angegriffen hat, weil sie schon Blut verloren hat. Das hat man aber nicht gewusst. Mhm. Und dann ist der Notarzt gekommen. Sie wollte nicht, dass der Notarzt kommt, ist der Notarzt gekommen. Und sie war dann bei Bewusstsein und hat ihm das alles erzählt, was vor einem Jahr war. So hat sie alles erzählt. Und der hat das auch gewusst und hat also das gut diagnostiziert und sie ist mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Und da war es aber schon dann 11 Uhr auf die Nacht oder war es 11:30 Uhr, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und natürlich war ich mit meinem 11-jährigen Lukas daheim. Mhm. Und ich habe dann im Krankenhaus, sie war in Wels, angerufen und habe gesagt, wie geht's Ihnen? Geht eh? Muss ich kommen? Oder genügt? Nein, genügt, wenn Sie morgen davor kommen. Nicht? Genügt. Und Lukas zu mir ins Bett, wir haben eingeschlafen. Nicht? Und um 3:30 Uhr in der Früh kriegst du einen Anruf, das muss dir geben. Ihr Frau ist verstorben. Und Boah. Die zweite Frage war, ich weiß das noch genau, es war sicher der Schock der Anruferin, es war eine Frau, wollen Sie es noch sehen? Ich weiß das noch genau, weil das waren die Worte.
Boah.
Ja, es ist unglaublich. Ah. Und dann ist die Schwiegermutter angegriffen und ich habe zum Lukas zuerst gesagt, der Lukas weiß das alles, darum kann ich das erzählen. Mhm. Wir sind das immer, wir haben keinen Psychiater, Psychologen gehabt, sondern wir haben das selbst gemeinsam im Gespräch immer wieder vor, wir sind die besten Freunde. Und sage ich, Lukas, der Mama geht's gar nicht gut. Dann habe ich die Schwiegermutter angegriffen und die Schwiegermutter hat gesagt, nein, Reinhard, sag ich ihm's. Dann war er ruhig.
Dann, am Telefon noch? Also
nein, das war dann schon daheim. Sie hat gesagt, sag ihm's, dass er gestorben ist. Und das habe ich ihm dann gesagt. Und dann hat es nichts mehr gegeben. Und dann sind wir halt in der Früh sind wir reingefahren ins Krankenhaus mit den Schwiegereltern. Die Schwester war auch dabei. Ich muss dazu sagen, ich habe mich da nicht hingetraut.
Das ist verständlich.
Und dann war ein Geistlicher da, also der war, glaube ich, auch geschockt. Der hat nicht gut geredet, also der hat verwirrt geredet. Und dann ist eine Krankenschwester, die habe ich dann später kennengelernt, eine Ordensschwester, ist gekommen zum Lukas und hat gesagt, komm, gehen wir zur Mama. Und dann sind sie immer Kreise, die immer enger geworden sind, um das Totenbett gegangen zur Mama hin. Dann bin ich auch mitgegangen. Die hat also das sehr feinfühlig gemacht, weißt du? Und ja, und ich muss dazu sagen, da habe ich gemerkt, in den Menschen war die Seele nicht mehr drin. Das klingt jetzt komisch, aber das war so wie eine Hülle mehr da, weißt du? Aber da hat mir was gefällt. Aber das waren dramatische Erlebnisse oder ein dramatisches Erlebnis. Nachher dann, was mir wahnsinnig gut da hat, so habe ich so empfunden, ist die Anteilnahme der Leute gewesen. Mhm. Unglaublich, weil sie auch in der Zeitung gestanden ist und im Radio hat es da der Vizani ganz entsetzt gebracht, also als Meldung. Und das hat mir gut getan. Das ist komisch. Ich hab das Gefühl gehabt, ich krieg von den Leuten Energie. Mhm. Das hat sich aber dann gewandelt, dass mich viele Leute angeredet haben dann. Und eigentlich wollten sie nur eins, sie wollten mir erzählen, was ihnen passiert ist. Und ich habe sie getröstet. Mhm. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich mir gedacht habe, so aus, jetzt vergebe ich zu viel Energie. Die brauche ich für mich und für den Buben. Mhm. Und ich habe sie für den Job auch gebraucht. Mhm. Ich habe ja nicht, die Kollegen waren großzügig, aber ich war trotzdem drinnen.
Ja, klar.
Das bringt ja nichts. Ja, das musst
du
machen.
Also du bist direkt relativ danach.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja, in den einen Wochen, wo das Begräbnis war, halt, da klar. War ich schon viel unterwegs. Nein, klar.
Aber das hat dann.
Aber ich habe mich natürlich nicht jetzt, wie man sagt, in die Arbeit gestürzt. Du kannst das nicht verdrängen. Mhm. Und ich habe auch immer über das geredet. Ich habe gesagt, Lukas, immer reden. Und ich kann mich noch erinnern, da bin ich am Parkplatz gestanden, der Klausi Obeder, der heutige Landesdirektor, geht vorbei. Und irgendwie ist mir die Christa untergekommen, wir warnen müssen. Und der Klaus geht her und sagt, was hast du denn? Warum warnst du denn? Sag ich, Klaus, ich habe jetzt gerade an Christa denken müssen. Ach so, ja. Weißt, also ich habe immer versucht, das nicht, das gehört ja zum Leben dazu.
Ja.
Weißt?
Das heißt, das hat euch, also wenn man es positiv sehen will, hat es dir und den Lukas natürlich extrem zusammengeschweißt, als Vater und Sohn.
Ja, unglaublich.
Unglaubliche Bindung
zusammengeschweißt. Ja, ich habe den Lukas dann oft mitgenommen, oder er ist halt runtergekommen vom Aloysianum, weißt?
Mhm.
Und, aber er war eher am Nachmittag, das hat die Christa noch gemacht, weil sie war ja Juristin auf der Sparkasse. Mhm. Und deswegen haben wir Aloysianum gesucht, dass er am Nachmittag Betreuung hat. War sehr gut. Das hat mir dann schon geholfen. Die Professoren, ich habe zu keinem Elternsprechtag gegeben, ich habe einen Karl Hüllin direkt erkannt. und ich habe so aufige Kinder, also die Schule war großartig für die, wunderbar.
Mhm.
Weißt du, sehr feinfühlig, war eine kleine Klasse, sie haben sie auch genommen. Nein, wir haben das.
Und hast du das warum, hast du dir da auf die Frage gestellt, warum? Oder hast
natürlich, du, natürlich. Es hat dann, weil es ist dann in der Zeitung, ich weiß noch das genau, ein Jahr später gekommen.
Da war ja dann auch ein Gerichtsprozess.
Ja, Gerichtsprozess. Und da hat es eine Verhandlung gegeben, weil natürlich automatisch, sie hat für das, was für ein Jahr war, was abgelehnt haben, hat der Lukas ein Schmerzensgeld auf einmal gekriegt, ich glaube, 1000 oder 2000, ich weiß jetzt nicht. Aber du kannst dein Leben nicht mit Geld bezahlen.
Ja,
naja,
klar, ja.
Und dann hat er auch was gekriegt, also bei dem Prozess, dass eine Einigung war. Und ich weiß noch genau, der Richter, ein pensionierter Richter, der das Ganze geführt hat in der Ärztekammer. Und sie haben gesagt, wer mich vertritt, sage ich, nehmt, ich komme. Also kommen Sie selbst, sage ich, Freile, wenn Sie wollen. Sagt er, das wäre das Beste. Und der war sehr menschlich. Und dort war das arg. Ich kann nur sagen, arg.
Weil die Ärzte haben ja auch falsch reagiert, muss man dazu sagen. Das,
ja, aber ich will jetzt da ja, gar nichts mehr sagen.
Aber kann man die dann verzeihen, wenn man die dann irgendwie in die Augen schaut? Also der Notarzt hat es richtig diagnostiziert, die Assistenzärzte
nicht. Ich kenne den einen Arzt, der das gemacht hat. Und irgendwann einmal, ich weiß noch, wie er heißt, ich sage es aber nicht, habe ich gesehen in der Notiz, weiß nicht warum, wie man es jemand sagen wollte, weil ich lese mir das nochmal nicht, dass er Oberarzt geworden ist. Er hat sich nie entschuldigt bei mir. Ich habe mal überdacht, wenn ich einmal den sieg, ich glaube, ich sage gar nichts. Bringt ja nichts. Was bringt es denn? Er hat es ja nicht gern gemacht.
Klar, aber macht natürlich keiner gern.
Entschuldigung hätte er sagen können. Aber weißt du, was wichtig ist? Dadurch, dass der Lukas was gekriegt hat, wurde uns bestätigt,
dass einer schuld war.
Genau.
Weißt, ein Eingeständnis.
Ja, und weil du machst das selber. Ich habe mir zwar nie Vorwürfe gemacht, die kann ich mir nicht machen, weil das nicht.
Du hast einen Notarzt angerufen, was soll
ich
mehr tun?
Ich habe mir wirklich alles gemacht, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem tut es gut. Mhm. Es tut gut. Und ich weiß noch genau, dann hat mir einmal einer von der Polizei holen lassen, in Wels. Ja, da ist was auftaucht, ob ich den nicht gelogen will und so weiter. Ich habe gesagt, nein, weil haben Sie das festgestellt? Ja, sag ich, dann machen Sie. Klagen Sie? Das war dann wahrscheinlich auch so ein Kompetenzstreit oder was.
Mhm.
Für das nicht. Aber was natürlich arg ist, weiß ich noch, da war ich Kreuzfahrt in Schweden, in Stockholm. Und wir waren im APA-Museum. Ich, der APA-Fan.
Mhm.
und kriege einen Anruf von meiner Verwandtschaft. Wahnsinn, Reinhard. In der Zeitung ist wieder Schlagzeilen mit Bild von der Christa drinnen.
Kronenzeitung, glaube ich, ganz großartig.
Das war die Krone, ja. Ja, das war die Krone, meine Krone.
Ja.
Aber es war nicht bestgeschrieben, nur es ist wieder aufgewärmt worden nach einem Jahr. Warum musst du das reingeben? Sag ich erst. Die haben klar das nicht gewusst. Ich weiß schon, wie das rennt. Und ich habe dann halt von Stockholm überall angerufen und habe dann den Chefredakteur erwischt. Sag ich, bitte Klaus, sei so lieb. Macht's nichts mehr. Verwandtschaft, das ist dann eh nichts mehr. Mhm. Ich weiß, wie das ist und der Kollege hat es also nicht besser gemeint. Es war.
Aber ist natürlich immer wieder betreffend dann.
Ja, es ist aufgewärmt, ja. Ja, aber es ist eine Tatsache, mit dem muss man leben. Wenn es das Internet aufschlägt, steht es auch drinnen.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich manchmal, reißt es mich jetzt mal. Mhm. Jedes Mal.
Klar.
Und immer, wenn ich Rettung sehe mit Blaulicht und vor allem, wenn der Notarzt mitfährt, mache ich ein Kreuz und wünsche der oder dem alles Gute.
Ja.
Weil man denkt, vielleicht kämpfen die gerade ums Leben.
Ja.
Das ist mir heute auch wieder passiert.
Bewegende Worte, ja. Reinhard Wallenberger, ja, zum Abschluss.
Das ist das Leben.
Haben wir noch einen kurzen Wordrap, einen kurzen Bierrap?
Ja, immer, alles kann's machen.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Wirklich? Puh, da tun wir immer Spaß.
Bier Wordrap.
Das Schönste im Leben ist?
Freude.
Der ORF ist für mich?
Meine Heimat gemeinsam mit der Krone.
Mhm.
Offline oder online? Also echt.
Online.
Abschließend immer noch die Frage, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier, irgendein Vorbild von dir vielleicht?
Ach, das tue ich mir schwer, weil es so viele Leute gibt. Ich wollte einmal einen Papst haben.
Ein Papst?
Ja. Mhm. Für einen Eiszauber.
Hast du das versucht?
Ja.
Und?
Da hat es gegeben den Bischof Krenn, sagt euch der.
Mhm.
Ja.
Der Bischof Krenn hat zum Wojtyla, der war ein Freund vom Wojtyla. Und mein Kollege Bert Brandstätter hat gesagt, weil ich gesagt habe, Bertl, der war in der katholischen Kirchenbank. Sag ich, wie kriege ich einen Papst? Sag ich, was heißt den Papst? Dann sag ich, möchte ich einen holen? Sagt er, wann, da kannst du nur der Krenn machen. Und der Krenn, weiß ich nicht genau, den Krenn habe ich angegriffen, weil der war Sportbischof. Sag ich, ja, Bischof, der hat mich kennt. Sag ich, ich habe einen Linzer Eiszauber, kenn ich! Sag ich, ich möchte den Papst haben. Und wenn noch? Dann sag ich, nur den Papst, genügt mir der Papst. Sagt er, nein, ich probier's. Und ich habe dann einen Fehler gemacht. Ich habe mich angegriffen und gesagt, es geht nicht, er kriegt keinen Termin, aber er steigt live ein. Und damals war noch nicht die Zeit, weißt, heutzutage im Lockdown geht ja so viel, dass man.
Ja.
Und ich sage, nein, wann, dann will ich ihn live haben, nicht.
Hätte der Papst sie eingeschaltet, Wahnsinn.
Der war da gewesen, aber der hätte sie eingeschaltet, war auch gut gewesen.
Stark. Wahnsinn.
Nein, aber ansonsten. Immer Fußballer.
Ja.
Und immer alles probieren. Nichts ist unmöglich, offensichtlich.
Nichts ist unmöglich. Das gebe ich euch mit. Nichts ist unmöglich. Und noch was dazu. Wenn du das willst, dann erreichst du das. Und wenn du das nicht erreichst, erreichst du das anders.
Cool. Reinhard Wallenberger vom ORF, vielen Dank für dieses tolle Frühstück mit Bier. Jetzt freuen wir uns aufs nächste Mal und wünschen dir viel Spaß beim Fußballschauen oder
ja,
auf einer deiner Reisen durch Österreich.
Ja, oder wenn wir dann einen gemeinsamen Auftritt haben.
Genau.
Nee, das gefreut
mich. DJ Waldi und zwei Tagespart gemeinsam auftreten. Wir werden euch
Tagespart sind die Heroes und dann komme ich.
Wir werden euch dieses Datum zukommen lassen. Schönen Tag noch und bis bald.
Danke, ja, danke Gott für die Einladung und fürs Bier. War sehr gut. Jetzt ist es ein bisschen warm.
Frühstück mit Bier.